Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Es ist gut, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen verstanden haben, dass man Spannungen und Ängste innerhalb der Belegschaft oft nicht mit internen Gesprächsrunden beilegen kann zur Zufriedenheit aller, sondern dass, nicht zuletzt um glaubwürdig zu bleiben, externe Berater oft besser helfen können, gerade auch in der Beurteilung, was dran ist an den erhobenen Vorwürfen. Wir schauen im aktuellen Fall auf den NDR in Hamburg, auf die Vorwürfe gegen die frühere Landesfunkhausdirektorin Sabine Rossbach. Der Bericht des externen Prüfers liegt nämlich nun vor. Darüber sprechen wir gleich. Zu Beginn aber geht's um die Proteste in Israel. Benjamin Netanyahu hat eingelenkt, wenn der Flughafen lahm liegt und das Knirschen in den eigenen Regierungsreihen auch immer lauter wird, dann wird Israels Ministerpräsident nervös. Aber ob die Verschiebung der Justizreform, die Gegenstand der enormen Proteste ist, ob diese Verschiebung nun auch mit konstruktiven Gesprächen verbunden ist, viele Demonstranten und große Teile der Opposition sind nicht davon überzeugt, obwohl man sich nun zu ersten Verhandlungen getroffen hat. Und auch viele Medien reagieren skeptisch. Deren Rolle, auch in den letzten Wochen, wollen wir uns nun mal ein wenig genauer ansehen. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler ist aus Tel Aviv zugeschaltet. Herr Kitzler, beginnen wir mal tatsächlich bei den Demos selbst. Wie wurden Pressevertreterinnen dort behandelt, sowohl in- als auch ausländische? Wie haben Sie das miterlebt?
Also erstmal muss man sagen, es wird wahnsinnig viel berichtet. Alle großen Medien waren an den Tagen der großen Proteste live auf Sendung, haben Live-Updates gebracht. Das gab es hier in Israel sonst nur bei Wahlen oder bei Kriegen. Und das zeigt mal die Bedeutung, die diese Demonstrationen haben. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt hier eine sehr, sehr freie, meinungsfreudige Presse, sehr professionelle Kolleginnen und Kollegen. Ich war bei vielen Protesten, ich kann es erstmal aus der Ich-Perspektive sagen, was mir da immer wieder passiert ist, wenn Leute mein Mikrofon gesehen haben, dann haben die mich nach vorne geschoben, haben gesagt, hier, du musst dahin, damit du das alles besser einfangen kannst. Da haben mir die Menschen gesagt, du kommst aus dem Ausland, du musst berichten, was hier passiert, das ist wichtig. Und wenn man dann sich ansieht, was die Kolleginnen und Kollegen machen auf der Straße, dann sieht man auch manchmal aber schon Kolleginnen in schwierigen Situationen. Zum Beispiel gab es einen Angriff auf ein Reporterteam von Channel 13. Das ist ein regierungskritischer Sender durch eine gewaltbereite rechtsextreme Fangruppe von einem Fußballclub aus Jerusalem. Ich habe aber auch bei Protesten gegen die Reform gesehen, wie zum Beispiel Kollegen von Channel 14. Das ist eigentlich ein sehr regierungsfreundlicher Sender, das Leben schwer gemacht wurde. Da wurde ins Bild geschrien, da wurden Fahnen vor die Kamera gehalten und so weiter. Also das ist schon, es gibt schon schwierige Situationen manchmal.
Macht das einen Unterschied, wer gerade demonstriert? Am Montagabend haben ja auch Befürworter der Justizreform, der geplanten, in Jerusalem demonstriert. War es da anders?
Ja, da gab es eben diese gewaltbereiten Menschen, die dann dahin gebracht wurden. Das hat den Charakter der Demonstration nochmal geändert. Da war die Spannung auch größer, weil man jetzt zum ersten Mal befürchten musste, dass da ja Gegner und Befürworter der Justizreform aufeinanderprallen. Deswegen war das ein bisschen angespannter. Und es gab dann eben so ein paar kleine Rangeleien und Medien waren da mittendrin natürlich. Die haben mit ihren Kameras aus vorderster Reihe berichtet und da kam man dann manchmal auch in eine schwierige Situation. Das hatte sich schon etwas aufgeladen, weil das war ja ursprünglich die Woche, die geplant war, als die Woche der großen Entscheidung, wo noch vieles dieser Reformen durchs Parlament gebracht werden sollte. Deswegen war die Anspannung so besonders groß.
Schauen wir auf die Medienstrategie, die Netanyahu verfolgt. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Gibt es aus Ihrer Sicht so eine Strategie? Ich will den Begriff Staatsmedien nicht in den Mund nehmen. Danach sieht es ja nicht aus. Dennoch, welche Strategie verfolgt er?
Also interessant ist ja, dass er diese Reform offenbar durchführen wollte, ohne eine Kommunikations- und Medienstrategie zu haben. Das wird auch viel kritisiert aus den eigenen Reihen, auch zum Beispiel aus seiner Partei, dem Likud-Block. Manche sagen, das ist auch ein Grund dafür, dass die Proteste so groß geworden sind. Also das ist das eine. Und zum Thema Staatsmedien, da ist es so, naja, es gibt Medien, wie zum Beispiel das Internetportal und die Gratiszeitung Israel Hayom, die sehr Netanyahu-freundlich sind, die eigentlich in den letzten Jahren immer so ein Sprachrohr von Netanyahu waren. Das ist finanziert vom inzwischen verstorbenen US-Milliardär Sheldon Adelson. Und der war ein großer Unterstützer Netanyahus. Und dieses Portal ist ganz wichtig für seinen Wahlkampf auch gewesen und auch jetzt in dieser Zeit. Wenn man jetzt so staatliche Medien im eigentlichen Sinne in Anführungsstrichen meint, dann gibt es auf der einen Seite den Kan-Sender. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender mit Fernseh- und Radioprogrammen, steuerfinanziert. Und der Regierung, der jetzigen, ein Dorn im Auge. Die haben Pläne, das Budget deutlich herunterzufahren, weil die denen zu kritisch, zu divers sind. Und ein anderer staatlicher Sender ist tatsächlich das Armeeradio, von dem wird man das nicht erwarten. Aber das ist eine kritische Stimme, da kommen auch viele Oppositionelle zu Wort. Also das steht auch so ein bisschen für die große Medienvielfalt, die es hier in Israel gibt.
Sie sagen, eine richtige Strategie hat er zumindest zunächst nicht verfolgt. Wie sieht es denn aus bei der Auswahl der Journalistinnen und Journalisten, mit denen er spricht, insbesondere die ausländischen Medien, die ja auch darüber berichten? Gibt es da eine Strategie, die er verfolgt?
Netanyahu ist ein Politiker neuen Typs in diesem Sinne, der versucht, möglichst viel direkten Kontakt mit seinen Wählerinnen und Wählern aufzunehmen. Er gibt sehr wenige Interviews. Auch wir haben angefragt, wir bekommen kein Interview. Er selbst kommuniziert sehr viel, zum Beispiel auf Twitter, was hier wichtig ist. Ein paar Interviews hat er dann aber doch gegeben und die Auswahl ist interessant. Also CNN hat er ein Interview gegeben, dem Wall Street Journal, einem britischen Kollegen. Das sind alles englischsprachige Interviews und da geht es darum, die Lage zu beruhigen. Gerade viel Kritik kommt aus dem Ausland. Die USA sind ganz, ganz wichtig für Israel. Und da sollte die Botschaft sein, ich habe die Zügel in der Hand, macht euch auch keine Sorgen um Israels Wirtschaft. Und interessanterweise spricht er da anders als im Inland, während er dann in diesen Interviews sagt, na, die Demonstrationen, die sind doch ein Zeichen der lebendigen Demokratie in Israel. Sagt er im Inland schon mal, die Demonstrierenden, die wollen keine Demokratie, sondern Anarchie. Also da spricht er gewissermaßen mit zwei Stimmen.
Schauen wir noch mal ganz kurz, weil Sie die sozialen Medien erwähnt haben, auf die Rolle seines Sohnes, der sich ja in den letzten Wochen auch häufig sehr spitz geäußert hat. Spielt ihm das in die Hände, beziehungsweise, was glauben Sie, sprechen die sich da ab?
Also Yair Netanyahu ist auf Dauersendung. Das ist jemand, der sehr wichtig ist. Der hat eine eigene Show, die Yair Netanyahu Show. Der tritt auch als sein Sohn auf. Der wurde schon mal auf Facebook gesperrt, weil er Dinge gesagt hat, wie zum Beispiel, es wird niemals Frieden geben mit diesen Monstern, die sich selbst Palästinenser nennen und so weiter. Der vergleicht die Demonstrierenden hier mit Nazis. Der hetzt und versucht, seine rechtsextreme Fanbase zu mobilisieren. Das ist manchmal für den Vater ein Problem, weil er heftig unterwegs ist. Und immer wieder hat sich Benjamin Netanyahu von dem, was sein Sohn da geäußert hat, distanzieren müssen, weil es dann eben doch manchmal zu krass war. Aber das ist eine wichtige Stimme, der hat viel Einfluss und ist eben auf Dauersendung.
Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Wir haben über Benjamin Netanyahus Strategie, mögliche Strategie in Sachen Medien in Bezug auf die Proteste in Israel gesprochen. Dankeschön. Mieses Betriebsklima, unterirdischer Führungsstil. Das war schon ziemlich gepfefferte Vorwürfe, die im Sommer letzten Jahres der Landesfunkhauschefin beim NDR in Hamburg entgegengeschleudert wurden. Wegen letztendlich eben dieser Kritik an ihrem Führungsstil ist Sabine Rosbach dann auch gegangen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesfunkhauses haben damals von einem Klima der Angst im Sender gesprochen, weswegen dann auch NDR-Intendant Joachim Knuth reagiert hat und ein Team um den Manager Stefan Reimers mit einer Prüfung der Vorwürfe beauftragt hat. Jetzt liegt sein Bericht vor und der geht weit über einzelne Personalien hinaus. Axel Schröder berichtet.
Der sogenannte NDR-Klimabericht, den ein sechsköpfiges Team unter Leitung des einstigen Hamburger Landespastors Steffen Reimers erstellt hat, gibt auf 99 Seiten einen Einblick in die Arbeitswelt der Rundfunkanstalt. Dass die Führungsebene des NDR von der Belegschaft teilweise sehr schlechte Noten bekommt, hat auch Stefan Reimers selbst überrascht.
Da würde ich auf der einen Seite das Problem sehen, dass es Vorgesetzte gibt, die einen überholten Führungsstil pflegen, mit Einschüchterung von Mitarbeitern und auch im Grunde genommen mit demütigenden Worten arbeiten. Also einschüchternd auch auf die Umwelt dann wirken.
Das sei allerdings längst nicht in allen Abteilungen, nicht auf allen Ebenen, nicht in allen Funkhäusern gleichermaßen zu beobachten. Trotzdem nehmen die Mängel in der Führungskultur einen großen Teil des Berichts ein. Zwischen Anfang November und Ende Januar sprach das Reimers-Team mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Senders. Viel kritisiert wird der Umgangston von Vorgesetzten, aber auch eine intransparente Personalpolitik im NDR. Gleichzeitig attestiert der Reimers-Bericht vielen Führungspersonen im NDR eine Unfähigkeit, konstruktiv mit Anregungen der Mitarbeitenden umzugehen. Dies müsse sich ändern, so Stefan Reimers.
Es muss auch bei der Einstellung neuer Vorgesetzter geprüft werden, ob sie soziale Kompetenz mitbringt. Weil die meisten Leitenden im NDR sind ja qualifizierte Journalisten, aber sind eigentlich wenig vorbereitet auf das Übernehmen von Personalverantwortung.
Denkbar wäre auch ein Rotationsmodell. Festangestellte, vor allem mit der Programmplanung betraute Redakteurinnen und Redakteure, könnten dann eine Zeit lang wieder als Reporterin und Reporter arbeiten und diesen wiederum die Planung überlassen. Auch strukturelle Probleme führten dazu, dass viele NDR-Mitarbeitende unzufrieden sind mit ihrem Arbeitsleben, so der Reimers-Bericht. Ähnlich wie andere Rundfunkanstalten arbeiten für den NDR mehr freie als festangestellte Menschen, die meisten von ihnen mit sogenannten Rahmenverträgen. Diese Rahmenverträge würden alle 2 Jahre verlängert werden, nach 15 Jahren sei das aber nur noch in Einzelfällen möglich. Diese Regelung sollte, auch das ist eine Empfehlung im Reimers-Bericht, überdacht werden.
Da haben wir den Vorschlag gemacht, dass man diese 15-Jahres-Grenze zunächst einmal bis 2030 aussetzen sollte, weil bis dahin sich die Zahl der in den Ruhestand gehenden NDR-Mitarbeiter verdoppeln wird.
In Auftrag gegeben hatte den Reimers-Bericht der Intendant des Norddeutschen Rundfunks Joachim Knuth. Auch er zeigt sich überrascht vom Ausmaß der Probleme, die im Bericht benannt werden.
Ich habe geschluckt und war nachdenklich, weil wir an vielen Stellen einen Spiegel vorgehalten bekommen haben, dessen Ansicht nicht nur schön war. Und ich weiß jetzt, welche Aufgabe vor uns liegt.
Unterstützt werden die im Reimers-Bericht enthaltenen Lösungsvorschläge auch von den sogenannten Freien Räten im NDR, die sich um die Interessen der Freiberufler im Sender kümmern. Die für sie geltende 15-Jahres-Grenze sollte schon in den anstehenden Tarifverhandlungen Thema sein. Dass der jetzt vorgelegte Bericht die Probleme im Sender klar benennt, sei ein Fortschritt, findet auch Stella Peters vom Redaktionsausschuss des NDR. Jetzt liege der Ball bei Joachim Knuth.
Der Intendant hatte versprochen, gemeinsam mit den Mitarbeitern zukünftig diese Probleme anzugehen. Und wir werden ihm ein Wort nehmen und ihn auch an diesem Versprechen messen in den nächsten Jahren.
Axel Schröder berichtete. Hier in Köln heißt sie Draußenseiter, was im Titel schon ein wenig mehr verrät über ihren Hintergrund als die Pendants in anderen Städten. Bodo in Bochum zum Beispiel oder Hinz und Kunz in Hamburg. Straßenzeitungen bzw. Obdachlosenmagazine tragen diesen Namen. In fast jeder größeren Stadt werden sie verkauft von Menschen, die draußen leben, die wenig haben und über den Verkauf ein wenig verdienen wollen. Aber in vielen Städten wird das Geld für diese Magazine immer knapper, was sich natürlich auf deren Inhalt und auf die Auflage auswirkt. Woran liegt das? David Freches hat in der Branche recherchiert und ist dafür nach Düsseldorf gefahren. Dort erscheint eine der auflagenstärksten Straßenzeitungen. Sie heißt 50/50.
Wir sind jetzt hier bei uns in der Zentrale von 50/50. Die Zentrale ist sozusagen ein Büro mit schönen Galerieräumen drumherum. Und wir verkaufen Kunstwerke von berühmten Künstlerinnen und Künstlern, die uns gespendet werden.
Das ist Hubert Ostendorf, Mitgründer und Geschäftsführer in der Redaktion der Straßenzeitung 50/50 in Düsseldorf.
Wir wollen nicht nur die Zeitung 50/50 machen, sondern auch ganz konkrete Hilfen anbieten, um Menschen, die lange schon auf der Straße sind, mit Wohnraum zu versorgen.
Eine, die dadurch in einer Wohnung und nicht mehr auf der Straße lebt, ist
Sandra Martini. Ich verkaufe seit dem 1.2.2007 die Zeitung.
Sandra ist eine von rund 400 Personen, die die 50/50 verkaufen. Die Zeitung erscheint monatlich und der Name ist Programm. Auf der Straße wird die Zeitung für 2,80 Euro verkauft. Menschen wie Sandra zahlen 1,40 Euro für den Ankauf und die Differenz ist der Gewinn. 50/50 eben. Dieser Gewinn ist für sie elementar wichtig, weil
mit der Zeitung zeigt man, dass man arm ist.
Und genau um diese Themen geht es auch in der Zeitung. Um journalistisch verarbeitete Probleme von Menschen, die von Armut betroffen sind. In der aktuellen Ausgabe findet sich unter anderem das Porträt einer geflüchteten Familie aus der Ukraine. Die lebt nun, wie Sandra auch, in einer Housing-First-Wohnung. Housing First ist ein Ansatz aus der Sozialpolitik, der obdachlosen Menschen als ersten Schritt Zugang zu Wohnraum gewährt, damit sie von der Straße wegkommen.
Der Schwerpunkt derer, die die 50-50 verkaufen, also fast alle, haben ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße.
Konkret heißt das, viele, aber nicht alle sind obdachlos, aber fast alle haben kaum Geld. Dieses Gefühl kennt die Zeitung allerdings auch.
Die Situation ist im Moment so, dass wir finanziell gerade eben über die Runden kommen.
Das Ganze hat einen recht einfachen Grund. Sandra sagt, es liegt daran, dass
sehr viele, die sonst die Zeitung gekauft haben, die jetzt nicht mehr kaufen.
Weil während der Pandemie weniger Menschen unterwegs waren, sind die Verkaufszahlen zurückgegangen und haben seitdem nicht mehr das vorige Niveau erreicht.
Das betrifft in erster Linie die obdachlosen Verkäuferinnen und Verkäufer, weil sie weniger Geld bekommen.
Aber eben auch die Redaktion, weil es durch die Inflation und die Energiekrise jetzt teurer ist, die Zeitung zu machen. Teurer als ohnehin schon. 2021 hätten die Gesamtkosten bei rund 250.000 Euro gelegen, sagt Hubert Ostendorf. Jetzt sei das anders.
Die Herstellung von 12 Ausgaben der 50-50 mit allen Kosten, die da dranhängen, sind etwa 300.000 Euro im Jahr.
Zwar gibt es auch Zeitungen, die sich bei der Auflage rehabilitieren, wie etwa die Bodo aus Dortmund auf Anfrage sagt, aber Kopfschmerzen bereiten die gestiegenen Kosten dort auch. Öffentliche Gelder, die Menschen wie Hubert Ostendorf helfen könnten, gibt es nicht. Darum haben in jüngster Vergangenheit auch die Bremer Zeitung der Straße oder der Augustin in Wien auf die kritische Lage aufmerksam gemacht. Letzterer setzt seit kurzem sogar auf Fundraising, um die eigene Zukunft zu sichern. Aber das kommt für Hubert Ostendorf nicht in Frage.
Wir wollen ja eben nicht, dass Spendengelder in die Zeitung reinfließen, sondern die Zeitung soll sich selber tragen.
Dass weniger gedruckte Zeitungen verkauft werden, ist kein exklusives Problem von 50-50 und Co., sondern trifft fast alle Zeitungen aus Papier. Auch 50-50 hat einst 40.000 Zeitungen pro Monat verkauft. Damals, 2010. Heute sind es noch ungefähr die Hälfte. Warum dann keine rein digitale Ausgabe?
Das ist ausprobiert worden von vielen anderen Kolleginnen im Magazin und es funktioniert nicht.
Trotzdem bietet er zusätzlich eine digitale Version der Zeitung an, das sogar teurer und als Abo. 12 Ausgaben für 99 Euro. Weil bereits 1.500 Menschen ein solches Abo abgeschlossen haben, könne 50-50 damit ein Drittel der Gesamtkosten decken. Aber auch die gedruckte Zeitung sollte für die meisten Menschen drin sein, meint Hubert Ostendorf.
Eine Zeitung, eine Tasse Kaffee kostet mehr.
Und wer selbst das nicht ausgeben will, könnte den Verkäuferinnen und Verkäufern wenigstens mit einem freundlichen Nein, danke begegnen, findet Sandra Martini. Einfach einen Euro in ihre Verkaufsdose zu schmeißen, ist keine gute Lösung.
In dem Moment, wo der Mensch einfach nur Geld gibt, degradiert man mich zum Bettler. Es soll ja kein Almosen sein.
Straßenzeitungen in Deutschland in der Krise und wie man sie dort wieder rausbekommen kann. Natürlich kann man mal ein Auto fahren und dennoch glaubhaft für die Klimawende eintreten. Natürlich darf man auch mal ein Bio-Schnitzel essen und dennoch glaubhaft für Tierschutz sein. Und wir dürfen die Geldscheffel-Methoden von Elon Musk bei Twitter kritisieren und die Politik, die er selbst dort betreibt, den Menschen, denen er ein Forum dort gibt, die Methoden, mit denen er seine Mitarbeiter gängelt. All das kann man kritisieren und trotzdem noch bei Twitter sein und sich nun auch noch auf den blauen Haken-Deal einlassen. Zumindest was Letzteres betrifft, hat unsere Kolumnistin da eine ganz klare Haltung.
Medias Res. Samira El-Wassil.
Es klingt ein bisschen wie ein April-Scherz. Am Samstag, den 1. April, soll auf Twitter die sogenannte Legacy Verification verschwinden. Also die blauen Verifizierungshaken, die Accounts als echt bestätigten, schon lange bevor Elon Musk Chef der Plattform wurde. Das bedeutet, zukünftig werden alle Twitter-User, die sich weiterhin verifizieren lassen möchten, ein Abonnement abschließen müssen, damit dieser kleine blaue Kreis mit dem weißen Häkchen neben ihrem Namen erscheint. Also auch prominente Personen oder solche des öffentlichen Lebens, die dieses Symbol bislang kostenlos erhalten haben. Menschen, die diesen vermeintlichen Indikator für die eigene Echtheit behalten möchten, müssen nun mindestens 7 Euro pro Monat zahlen. Dafür kann ihn jetzt aber auch jeder erwerben. Und laut ZAP, dem Medienmagazin des Norddeutschen Rundfunks, sollen Unternehmen und Organisationen, denen dieses Abzeichen ebenfalls angeboten wird, 1000 Euro pro Monat überweisen, um eine goldgelbe Version dieses Symbols zu erhalten. Am Wochenende schrieb die Anti-Cybermobbing-Aktivistin Monica Lewinsky in einem lakonischen Tweet dazu: "Well, this is going to be fun." Also, tja, das wird ein Spaß. Dazu postete sie eine Liste von Accounts, die sich bereits jetzt mit Hilfe der käuflich erwerbbaren Haken als die angeblich wahre Monica Lewinsky ausgeben. Lewinskys Konsequenz aus diesem Identitätsklau? Sie wies ihre 1,2 Millionen FollowerInnen auf ihren Instagram-Account hin. In der Tat wurde die Verifizierung eingeführt, um ersichtlich zu machen, dass eine Person des öffentlichen Lebens auch tatsächlich echt ist. Was unter anderem gerade für journalistisches Arbeiten eine wichtige wie sinnvolle Funktion erfüllt, wenn sichergestellt werden muss, dass nur validierte Accounts zitiert werden und man nicht aus Versehen beispielsweise Verschwörungstheorien eines falschen Donald Trumps verbreitet. Außerdem trug sie dazu bei, Identitätsdiebstahl, Enkeltricks und andere Betrugsmaschen zu verhindern. Was bedeutet es nun, wenn sich jeder diese Verifizierung einfach kaufen kann? Zunächst könnte ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko für Menschen entstehen, deren Identität gerne gestohlen oder denen gerne Falschaussagen in den Mund gelegt werden, wie zum Beispiel Regierende und Medienschaffende. Manche prominente User werden sich aber vielleicht auch heimlich daran stören, dass ein Distinktionsmerkmal, das nur einigen Akteuren der Aufmerksamkeitsökonomie vorbehalten war, nun für alle verfügbar ist und dementsprechend gar nicht mehr Symbol der eigenen angeblichen Wichtigkeit. Und handelte es sich zuvor vielleicht nicht auch schon um ein unfaires und unklares System? Intransparent und willkürlich, wer von den Auserwählten den prestigeträchtigen Haken bekommt? Denn Faktoren wie Prominenz oder gesellschaftliche Relevanz, nach denen vorher der Blue Checkmark händisch vergeben wurde, sind durchaus eher schwammige Kategorien. Für Musk ist diese Entscheidung also auf ideeller Ebene vielleicht fast schon wieder konsequent. Beliebtheit wird sich hier einfach erkauft. Sichtbarkeit gibt es nun vor allem für diejenigen, die bereit sind, dafür zu zahlen. Und es sich leisten können. Natürlich ist der Verkauf des begehrten Abzeichens eine Geldbeschaffungsmaßnahme für Elon Musk, der die Plattform des Blauen Vogels doch erstaunlich erfolgreich gegen die Wand fährt. Was für ein schlauer Schachzug also, Einnahmen zu generieren, indem er bereits existierende Elemente der Seite entfernt, um sie dann an diejenigen zurückzuverkaufen, die diese aufgrund ihres bisherigen Nutzungsverhaltens und ihrer Online-Persona weiterhin benötigen könnten. Wobei diese Haken nun jetzt eben zugleich doch eher nutzlos geworden sind, wenn sie jeder kaufen und gewissermaßen per Überweisung zu Monica Lewinsky werden kann. Ich persönlich bin Elon Musk dennoch dankbar. Ich besaß den Haken neben meinem Namen bereits vor dem neuen Abo-Modell. Seit der Einführung der Erwerbbarkeit plagt mich tatsächlich die peinliche Befürchtung, irgendwer könnte beim schnellen Durchscrollen ernsthaft glauben, ich würde dem Tesla-Tycoon aufgrund meines narzisstischen Geltungsbedürfnisses freiwillig Geld in den Rachen werfen. Ironischerweise hilft dieses neue System nun irgendwie trotzdem bei der Verifizierung meiner wahren Identität. Die echte Samira würde nie, nie, nie im Leben dafür zahlen. Zukünftig erkennen Sie also alle echten Samira El-Wasils an der Abwesenheit des Hakens.
Der britische Kaiser, Verzeihung, König, begeistert die Menge in Berlin gerade. Die Kollegen vom Büchermarkt fragen gleich, warum uns immer noch die österreichische Kaiserin nach wie vor so begeistert. Sie gehen dem Mythos Sissi nach, gleich um kurz nach 4 im Büchermarkt. Medias Res dann morgen wieder und jederzeit als Podcast in der DLF Audiothek und natürlich auch in Ihrer DLF App. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.